Hier ist Aufgekreuzt, der Podcast von katholisch.de mit Geschichten und Hintergründen aus Kirche und Religion. Heute mit Gabriele Höfling. Hallo zusammen. Diesmal geht es bei uns um einen sehr vielschichtigen und auch ernsten Begriff, die Mission. Heute denken wir bei Aussagen wie die Kirche ist missionarisch wohl eher an so etwas wie Neuevangelisierung. In dieser Podcast-Folge soll es aber um die historische Mission gehen. Es ist bekannt, im 19. Jahrhundert sind christliche Missionare aus Europa zu anderen Kontinenten aufgebrochen, um den Menschen dort den Glauben zu bringen. Aber wie sind sie dabei vorgegangen? Inwieweit haben kirchliche Orden heute ihre Missionsgeschichte aufgearbeitet? Und wie sind unsere und auch die missionierten Gesellschaften heute noch von dieser Vergangenheit geprägt? Mission und Missionsgeschichte, unser Thema jetzt. Tja, und Mission und Kolonialisierung waren ja eng verknüpft. Welche Methoden die Kolonialmächte bisweilen anwendeten, um ihre Interessen durchzusetzen, das zeigt eindrücklich das Beispiel der Nilpferdpeitsche. Hier eine Definition, frei nach Wikipedia.
Die Nilpferdpeitsche, auch Chikot genannt, wurde aus getrockneter und gezwirbelter Flusspferd- oder Nashornhaut hergestellt, denn diese sind sehr strapazierfähig. Die Peitschen wurden auch in den deutschen Kolonien in Afrika für die Prügelstrafe eingesetzt. Die Schläge mit dieser Peitsche hinterließen bleibende Narben. Wenige Schläge konnten hierbei zur Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen.
Das war jetzt also ein Beispiel, wie brutal die Kolonialmächte die einheimische Bevölkerung bisweilen bestrafte. Und auch wenn sie nicht unmittelbar daran beteiligt waren, davon wussten wohl auch Missionare. Wie sie sich zu solchen Methoden verhielten und welches Verhältnis sie generell zum Kolonialismus hatten, dazu spreche ich jetzt mit Marco Mörschbacher vom Hilfswerk Missio. Als Schwerpunkt haben wir uns Afrika herausgesucht. Herr Mörschbacher, zunächst einmal, welche Orden und kirchlichen Institutionen aus deutschsprachigen Gebieten waren denn damals in Afrika unterwegs zur Mission? Wann und wo?
Damals würde ich jetzt mal auf das 19. Jahrhundert beziehen. Das ist die Zeit, wo die große koloniale Bewegung eigentlich für Afrika begonnen hat. Und im 19. Jahrhundert, das ist gleichzeitig bei uns das Jahrhundert, wo die Kirche sich neu erfinden muss nach der Säkularisierung. Und unter anderem auch die Missionsgesellschaften und die Missionsorden gründet. Also zu diesen Orden gehören zum Beispiel die Spiritaner, die Oblaten, aber auch die Jesuiten. Im Prinzip gibt es eine ganze Reihe von Orden, die in sehr unterschiedlichen Teilen, erstmal mit speziellem Blick auf Afrika, missioniert haben. Zumal die Propaganda Fide in Rom die Missionsgebiete in Afrika den Orden jeweils zugewiesen hat, um den Konflikt zwischen den Orden zu vermeiden. Also bestimmte Gebiete wurden bestimmten Orden zugeteilt.
Und wie sind die bei der Mission vorgegangen?
Die Orden kamen mit der Kolonialmacht in die Länder. Also nehmen wir das Beispiel Kongo. Der Kongo wurde auf der Berliner Konferenz 1885 Leopold II. Von Belgien zugesprochen. Und er hat dann mit Militär, mit Lehrern, Beamten und eben auch mit Missionaren begonnen, das Gebiet zu, wie sie es damals nannten, zivilisieren. Das heißt, zu erschließen und belgische Missionsstationen und Militärstationen in den verschiedenen Gebieten, meistens von der Küste herkommend und von Wasserwegen herkommen, aufzubauen.
Okay,
da waren die Missionare ein wesentlicher Teil, die dann eben sogenannte Missionsstationen gegründet haben, die meistens aus einer Kirche, also nach den ersten zaghaften Anfängen dann ausgebaut wurden, mit einer Kirche, einer Schule und einer Gesundheitsstation. Das waren sozusagen die ersten Strukturen, die die Missionare in den Ländern jeweils aufbauten.
Und wie muss man sich das konkret vorstellen? Also wie war der Kontakt mit der indigenen Bevölkerung vor Ort? Sozusagen, es kommt einem ja sofort der Aspekt der Menschenrechte in den Kopf. Also inwieweit wurden die denn überhaupt da gewahrt?
Das ist sehr unterschiedlich. Man muss zunächst mal sagen, dass die ersten Kontakte von sogenannten Eroberern, zum Beispiel Stanley, geknüpft wurden. Und da wurden die Menschenrechte alles andere als geachtet. Die Chiefs haben dann Verträge unterzeichnet oder wurden gezwungen, Verträge zu unterzeichnen, die das Land dann den Europäern übereignet haben. Also da wurden sie auch teilweise eindeutig über den Tisch gezogen und es wurde auch mit harter Gewalt Widerstand gebrochen. Also ein Beispiel ist Im Herz der Finsternis, der berühmte Roman, der eben, wo eben beschrieben wird, wie der Kolonialbeamte die Menschen eigentlich nicht als Menschen behandelt, sondern es nur darum geht, sie zu beherrschen und das Land zu besetzen und den Widerstand mit Gewalt zu brechen.
Und wie haben sich da dann sozusagen die Missionare eingeordnet? Welche Rolle haben die in diesem Zusammenhang gespielt?
Zunächst mal haben die Missionare natürlich davon profitiert, weil sie dann eben auch Landbesitz bekamen, kostenlos. Sie konnten dann dort ihre Missionsstationen aufbauen. Zugleich gab es aber auch immer Missionare, die darauf hingewiesen haben, dass die Art und Weise, bleib mal beim Beispiel Kongo, dass die Art und Weise, wie die Belgier sich im Kongo benehmen und dort nur auf wirtschaftlichen Ausbeutung aus waren. Und es ging vor allen Dingen um Elfenbein und Kautschuk im 19. und im Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Schwarzen wurden also gezwungen, bestimmte Mengen Kautschuk abzuliefern. Wenn sie das nicht taten, wurden sie dann ausgepeitscht, wurden sie bestraft. Es gibt grauenhafte Bilder, wo ihnen teilweise die Hände abgeschlagen worden sind als Strafe dafür, dass sie nicht gut genug gearbeitet haben. Es war insgesamt ein Überlegenheitskomplex der Europäer, die sich für die Zivilisation hielten, die die schwarze Bevölkerung für minderwertig hielten und die schwarzen Menschen für faul und unzivilisiert, die sozusagen von ihnen jetzt auf eine höhere Stufe der Zivilisation gehoben werden mussten. Die Missionare haben das teilweise gesehen und auch kritisiert. Und die Tatsache, dass König Leopold II. International in Verruf geriet, hatte auch mit Missionaren zu tun, zum Beispiel Baptisten, also protestantische Missionare, die auf die Missstände im Kongo hingewiesen haben und die europäische Öffentlichkeit darüber informiert haben, wie grausam die Methoden der Ausbeutung der Schwarzen in dem sogenannten unabhängigen Staat Kongo sind.
Aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, zieht ja sozusagen streng genommen mehr auf die Kolonialherren ab. Wie war das denn mit den Missionaren? Wie sind die denn vorgegangen bei ihrer
Die Kirche ist auch immer Abbild ihrer Zeit. Und die Missionare waren davon überzeugt, dass man getauft sein muss und Christ sein muss, um in den Himmel zu kommen. Und das war die schwarze Bevölkerung natürlich nicht. Und aus ihrer Sicht, wir sind im 19. Jahrhundert, waren also die armen Seelen der schwarzen Menschen zu der ewigen Verdammnis verurteilt, wenn sie nicht bekehrt getauft wurden und das Christentum annahmen. In dieser Überzeugung sind sie nach Afrika gegangen, um dort zu bekehren, zu missionieren, zu taufen und den Menschen das ewige Heil zu bringen. Und der Hintergrund, der sozusagen ideologische Hintergrund war, dass sie dabei die afrikanische Kultur und die afrikanische Religion verteufelt haben. Also als Beispiel in der Taufe, in dem Gespräch vor der Taufe, war die Frage, die der Priester an den Täufling stellte: Wie ist dein Name im Satansreich? Also wie heißt du vor deiner Taufe? Und jetzt taufe ich dich auf den Namen und dann kommt ein Heiliger und ab dann hat er den Namen dieses Heiligen. Und das zeigt eben sehr deutlich, dass die Missionare von der damaligen Zeit geprägt davon überzeugt waren, ein gutes Werk zu tun, indem sie Menschen tauften und zum Christentum führten. Und das auch, das muss man dazu sagen, unter hohem persönlichen Einsatz. Wenn sie auf den Missionsfriedhöfen in Afrika sind, sehen sie, dass die europäischen Missionare, wenn sie dort ankamen, häufig nach zwei Jahren schon gestorben sind an Krankheiten. Und das war für sie eine Art Opfer, eine Art Heiligung ihres eigenen Lebens. Und es kam ihnen überhaupt nicht in den Sinn, was wir aus heutiger Sicht sagen, wie sehr sie damit auch die schwarzen Menschen eigentlich herabgewürdigt haben.
Und
eine Entschuldigung, dass es nur hohen persönlichen Opfern war, das war das damalige System, aber es war eben sozusagen aus ihrer Sicht in guter und nicht böser Absicht, um es mal so subjektiv zu formulieren.
Aber es war ja auch unter Zwang, oder? Also die Leute durften, konnten die sich aussuchen, ob sie Christen werden wollten oder nicht?
Ja, das schon. Also es wurde nicht wie zu Karls des Großen Zeiten Taufe oder Kopf ab. So wurde nicht missioniert. Aber man muss sehen, das Ganze war ein komplexes System. Ich hatte eben schon erwähnt, dass die Missionsstationen auch häufig eine Schule hatten. Und die man, um in der Gesellschaft die neuen Eliten sozusagen voranzukommen oder sich denen anzuschließen, davon etwas zu haben, musste man zur Schule gehen. Und um zur Schule gehen zu können, musste man getauft sein. Das heißt, wenn ich meinen Kindern sozusagen ein besseres Leben ermöglichen möchte, da ich sehe, dass die Gesellschaft sich wandelt, dann muss ich sie zur Schule schicken und dann muss ich, dann werden sie auch getauft. Das war quasi Gesellschaft, hat sich sozusagen aus einem gewissen inneren gesellschaftlichen Zwang oder einer inneren gesellschaftlichen Logik ergeben. So, dass das Schulsystem, was die aufgebaut haben, was durchaus in unserem Sinne ein Erfolg war, auch zu einem großen missionarischen Erfolg geführt hat. Also Erfolg in dem Sinne, als der Kongo 1960 unabhängig wurde, unabhängig von Belgien, war 65% der Kongolesen hatten eine Schulausbildung, was für die damalige Zeit eigentlich ein sehr hoher Anteil ist. Allerdings meistens nur eine Basisschulausbildung, also Grundschule. Die Belgier haben sehr darauf geachtet, dass die Elitebildung nicht so hoch ging. Das heißt, es waren, glaube ich, nur 15 Schwarze mit akademischem Abschluss. Ich rede übrigens von Belgien. Ich kann genauso gut von Deutschland reden. Für die deutschen Kolonien geht das genauso. Das ist halt das Beispiel, an dem man das gut zeigen kann.
Also sozusagen die Schulbildung, und Sie hatten das ja vorhin auch schon gesagt, auch die medizinische Versorgung hing quasi davon ab oder der Zugang dazu, ob ich jetzt Christ werde oder nicht. Also wie ist das eben das aus heutiger Sicht, dieses damalige Vorgehen zu bewerten?
Ja, es war natürlich ein System der Fremdbestimmung mit Gewalt. Ich würde aber sagen, dass das heute immer noch so funktioniert. Also die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Und es ist, man kann es sehr deutlich machen an dem Roman von Chinua Achebe in Nigeria, Things Fall Apart. Es hat sich dadurch eine Elitenverschiebung in der Gesellschaft ergeben, wo die Leute, die das verstanden haben und die das die das verstanden haben, dass die alten Werte nicht mehr gelten oder die alten Funktionsweisen, wer das Sagen hat, im Dorf oder in der Gesellschaft nicht mehr gelten, umgeschaltet haben, das Christentum angenommen haben, es teilweise sehr kreativ rezipiert haben und ihre eigene Gesellschaft geformt haben. Und es ist immer eine Gemengelage von systemischen und persönlichen Entscheidungen. Das System ist so gewesen und innerhalb des Systems haben einzelne Akteure sich so oder so verhalten. Und auch da in der Wahrnehmung, in unserer Wahrnehmung dessen, werden häufig nur die weißen Agenten gesehen, aber natürlich haben die Schwarzen auch eine eigene Agency, wie wir das heute nennen. Sie sind damit umgegangen und haben ihrerseits Widerstand geleistet. Und auch da war das Christentum einerseits Teil des kolonialen Systems, andererseits auch Teil des Widerstands. Denn auch in der Bibel gibt es Widerstandsgeschichten, die Sklaverei, die Befreiung aus der Sklaverei in Lateinamerika hängt deutlich mit Selbstwahrnehmung von Schwarzen auch durch ihre Bibellektüre zusammen. Also es ist eine komplexe Gemengelage.
Mhm. Um nochmal nah an der Mission zu bleiben und nochmal kurz sozusagen den Aspekt der Vergangenheit abzuschließen. Gleich sprechen wir ja auch nochmal über die Gegenwart sozusagen. Wie spiegelt sich die Mission immer noch in der Gegenwart? Aber man, eigentlich würde ich denken, zusammenfassend muss man doch sagen, damals sind Menschen von einem Kontinent zum anderen gegangen, ungefragt, und haben sich in die Kultur und in die inneren Angelegenheiten und in die Religion eingemischt und zu Unrecht ihre Kultur und ihre Religion anderen Menschen aufgezwungen. Oder ist das eine falsche Zusammenfassung?
Nein, das ist schon eine richtige Zusammenfassung, aber sie sind zuerst mal aus wirtschaftlichem Interesse dahin gegangen.
Also uns interessiert ja vor allem die Mission. Das ist ja, glaube ich, nicht primär wirtschaftliches Interesse.
Nein, aber sie lässt, das muss man zwar unterscheiden, aber das kann man nicht voneinander trennen. Weil die Mission natürlich auch die frohe Botschaft verkündet hat und verkündet hat, dass alle Menschen gleich sind und verkündet hat, dass der Witwe und dem Waisen Recht zu geschehen hat. Auch wenn diese Seite der Verkündigung nicht immer an erster Stelle stand, aber das war in der Botschaft ja enthalten. Also ich teile diese, was ich, ihre Zusammenfassung, aber man muss hinzusagen, dass eben in dieser Botschaft auch der Kern des Widerstands und der Veränderung drin war. Und häufig war es auch so, dass die katholische Kirche zum Beispiel, also eine Gegenmacht auch zu den Kolonialmächten war und häufig die Rechte der einheimischen Bevölkerung auf die Rechte der einheimischen Bevölkerung hingewiesen hat. Was dazu führt, dass auch heute noch die Bilanz in Afrika, was diese Geschichte angeht, als gemischt wahrgenommen wird. Aber im Grunde stimme ich Ihnen zu, das ist genau die Geschichte, die passiert ist und die uns heute immer noch prägt.
Sagt Marco Mörschbacher. Sie wollten schon immer mal etwas mehr über diesen Theologen, jene kirchliche Bewegung oder auch ein ganz anderes Thema aus Kirche und Religion wissen? Dann schreiben Sie uns. Schicken Sie uns Ihre Themen und Fragen. Vielleicht machen wir dazu ja bald den nächsten Podcast. Am besten einfach per Mail an aufgekreuzt@katholisch.de. Zurück zum Thema Mission. Wir springen in die Gegenwart und schauen, wie weit die missionarische und koloniale Vergangenheit Kirche und Gesellschaft heute noch prägt. Dazu hat die zurzeit in Südafrika lebende Theologin Marita Anna Wagner neulich in einem Interview mit katholisch.de ein, wie ich finde, ziemlich passendes Beispiel gebracht. Hier ihre Aussage.
Ein Beispiel sind die weißen Jesus-Darstellungen. Ich habe auch hier in Kapstadt trotz intensiver Suche noch keine Kirche mit einer schwarzen Jesus-Darstellung gefunden. Weiße Jesus-Figuren sind überall auf der Welt dominant, dabei war Jesus nicht weiß.
Darüber, wie Kolonialismus und Missionen heute noch nachwirken, sprechen wir jetzt ausführlicher. Herr Mörschbacher, inwieweit haben deutschsprachige Orden und Institutionen heute ihre eigene Vergangenheit der Mission denn ausreichend und ehrlich aufgearbeitet?
Ja, auch hier, die Kirche ist immer Abbild der Gesellschaft und durch den Versailler Vertrag hat Deutschland ja alle seine Kolonien verloren. Die deutschen Missionare mussten mit wenigen Ausnahmen diese Kolonien verlassen und wir haben kein kolonialgeschichtliches Bewusstsein wie zum Beispiel England oder also Großbritannien oder Frankreich, eben aufgrund der Tatsache, dass wir schon relativ früh keine Kolonien mehr hatten. In den Orden war es nach wie vor so, dass auch in der katholischen Kirche die Bestimmenden waren weiße Männer. Die Bischöfe waren weiß, die Priester waren weiß. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat Benedikt XV. Mit seiner Enzyklikum Maximum Illud eine Wende eingeleitet. Benedikt XV., der Papst, war ein großer Pazifist, wollte den Ersten Weltkrieg verhindern, das ist ihm nicht gelungen und hat nach dem Ersten Weltkrieg diese Enzyklika geschrieben und hat gesagt, wir müssen erstens in den Ländern des Südens, in Afrika, einen einheimischen Klerus aufbauen, also Schwarze zu Priesterweihen ausbilden und zu Priesterweihen, um langfristig auch die Führungsschicht der katholischen Kirche zu afrikanisieren. Und zweitens, wir müssen die nationale Verengung der Mission auf das Mutterland überwinden. Das heißt, ihr sollt nicht Frankreich und ihr sollt nicht Deutschland und ihr sollt nicht Großbritannien verkünden, sondern ihr sollt Jesus Christus verkünden. Und hat diese Aufteilung, die ich eben schon erwähnt hatte, bestimmte Länder, Kongregationen waren für bestimmte Länder zuständig, aufgebrochen und hat damit mit dem einheimischen Klerus und mit der Neuorganisation der Mission in der katholischen Kirche eine Wende eingeleitet. So hatte dann auch im Dicasterium Propaganda Fide die Missionsgesellschaften, päpstliche Missionsgesellschaften nach Rom geholt. Insgesamt eine Afrikanisierung der Kirchen in Afrika eingeleitet. Mhm. Bis dahin waren die Kirchen im Wesentlichen Abbilder der Kirchen der Mutterländer. Mhm. Und jetzt ging es darum, wie sähe eine afrikanische Kirche aus, mit einer afrikanischen Liturgie, mit afrikanischen Priestern. Was bedeutet die Kultur der Afrikanerinnen und Afrikaner für das Glaubensleben, das begann sozusagen in dieser Zeit und hat sich dann fortgesetzt bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil.
Das ja das Missionsverständnis auch nochmal geprägt hat.
Genau, das Zweite Vatikanische Konzil war das erste Konzil, wo Bischöfe aus allen Ländern der Welt sich getroffen haben und erlebt und erfahren haben, dass die Kirche kulturell verschieden ist. Dass die Kirche nicht nur europäisch, römisch geprägt ist, sondern dass es in allen anderen kulturellen Großreligionen unterschiedliche Herausforderungen und unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Ausprägungen von Liturgie, von Glauben gibt und unterschiedliche Anknüpfungspunkte an die Kulturen, an die anderen Religionen. Und da haben die Bischöfe sich kennengelernt, was war für viele ein großer Erkenntnisgewinn, ein Aha-Erlebnis, wo die Bischöfe des Südens einander auch kennengelernt haben. Es waren häufig Missionare, es waren immer noch relativ viele Weiße, aber es waren auch einige Schwarze, einige Vertreter aus China, es waren im Prinzip Bischöfe aus der ganzen Welt, auch aus ihren eigenen kulturellen Wurzeln, die sich dort trafen und neu nachgedacht haben und eben die Mission nicht nur als ein Wir gehen raus und bekehren Heiden zum Christentum verstanden haben, sondern die Mission im Sinne dessen, was man als Missio Dei verstehen kann, die Mission Gottes, definiert haben und gesagt haben, die Kirche ist in ihrem Wesen nach missionarisch. Nicht nur die Kirche, die rausgeht, sondern auch die Kirche, die wir hier vor Ort leben. Wir haben eine Mission und diese Mission ist die Botschaft Christi, die befreiende Botschaft Christi, zu verkünden und zu leben und zum Reich Gottes beizutragen.
Okay, genau. Und ich glaube, das hat sich ja auch dann in einem eigenen Missionsdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils niedergeschlagen.
Genau, Ascendis.
Was mich jetzt aber trotzdem auch nochmal interessieren würde, also Sie hatten gesagt, Benedikt der 15. Hat sozusagen die Afrikanisierung der afrikanischen Kirche darauf hingearbeitet. Inwiefern wurde denn auch auf das, schon auch auf das eigene Unrecht, das begangen wurde, geschaut?
Dass sich die Kirche sozusagen selbstkritisch darauf besonnen hat, dass sie auch Teil der Unterdrückungsgeschichte ist und dass sie sich auch bekehren muss, diese Erkenntnis ist erst langsam gewachsen. Da hat dann eher das Zweite Vatikanische Konzil zu beigetragen und vor allen Dingen auch die Entwicklungen eigenständiger Theologien und Liturgien nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die sogenannten kontextuellen Theologien in den Ländern des Südens. Ein Beispiel, was hier in Deutschland am ehesten bekannt ist, die Befreiungstheologie, die eben dann auch kritische Anfragen an die Kirche gestellt hat. Und da hat dann eigentlich erst ein Prozess eingesetzt, der diese von Ihnen angesprochene kritische Selbstbesinnung der Kirche also anfanghaft umgesetzt hat.
Und wie prägt sozusagen die missionarische Vergangenheit heute auch noch unsere westliche Theologie und unsere westliche Kirche, die ja auch Teil der Gesellschaft ist?
Ich würde sagen, dass sie das ziemlich stark noch prägt. Das fängt an mit der Verteilung der Finanzen. Also fängt an nicht, aber das kann man sehr deutlich machen, an der Verteilung der Finanzen zum Beispiel, dass die wenigsten Kirchen in Afrika tatsächlich Ortskirchen finanziell eigenständig sind. Was eben auch mit dieser Missionsgeschichte zu tun hat. Die Kirchen wurden aus dem Mutterland finanziert. Durch die Orden, durch die Familien der Missionare, durch Spendensammlungen. Und diese Finanzen haben dazu geführt, dass diese Kirchen natürlich auch nicht darauf geachtet haben, sich selbst zu finanzieren. Dieses Bewusstsein muss noch wachsen, dass eine eigene Kirche auch mit den Mitteln nur arbeiten kann, die sie tatsächlich auch hat. Und das ist ja gerade heute ein schwieriges Thema, wo natürlich die Kirchen aus dem Süden sehr stark geworden sind an Mitgliederzahlen, Berufungen und so weiter, aber immer noch die Machtzentralen hier bei uns liegen und die Finanzzentralen auch noch bei uns liegen. Also das ist ein Aspekt.
Ein Punkt, aber haben es denn die Menschen in den missionierten Ländern geschafft, sich auch aus diesem auf sie aufoktroyierten Überlegenheitsdenken wirklich herauszubefreien?
Also insofern würde ich hier mit einem klaren Jein antworten. Also in der Tat, die Kirche ist nach wie vor sehr europäisch geprägt, sehen Sie die Kirchen. Es gibt auch wenig afrikanische Kunst zum Beispiel in den Kirchen da, die Sie in den katholischen Kirchen, die ich da, wenn ich in diesen Ländern unterwegs bin. Aber andererseits ist es natürlich kein Vergleich zur Situation von vor 100 Jahren. Die Bischöfe sind alle schwarz. Die Führungsstrukturen sind afrikanisch. Es gibt afrikanische Liturgien und das Selbstbewusstsein der afrikanischen Kirche ist deutlich gewachsen und ist noch am Wachsen. Andererseits sind die Strukturen systemisch bedingt und es ist immer sehr schwer, Systeme zu ändern. Und das System, Bildungssystem, die Bischofsernennungen, die Nunzien auf der ganzen Welt sind immer noch so, dass die Machtzentrale eigentlich in Rom ist und die letzten Päpste haben aber versucht, das ein bisschen aufzubrechen. Papst Franziskus hat von einer heilsamen Dezentralisierung gesprochen, aber dieser Prozess ist erst am Anfang. Also nach wie vor werden viele Entscheidungen noch in Rom getroffen und die Ortskirchen zu stärken ist, glaube ich, eine bleibende, jetzt anstehende Herausforderung, die sich gerade auch in der Synode über die Synodalität nochmal sehr deutlich gezeigt hat.
Und wie ist es mit unseren westlichen Kirchen und Gesellschaften? Haben wir sozusagen, sind wir nicht auch noch geprägt durch diese Vergangenheit?
Ja, das würde ich schon sagen, in unterschiedlicher Weise. Frankreich sieht sicher anders aus als Deutschland, aber wir haben natürlich auch dieses Erbe. Einerseits, was unsere Verteilungskämpfe in unserer eigenen Gesellschaft angeht, also auf gesellschaftlicher Ebene, was man heutzutage mit Deutschland als postmigrantische Gesellschaft bezeichnet, wo die Verteilungskämpfe von Ressourcen, von Macht, von Beteiligung eben auch entlang von Diskriminierungen erfolgen, die durchaus auch mit Rassismus zu tun haben, mit unserer Kolonialgeschichte, mit unserer Herrschaftsgeschichte. Kirchlich sicherlich auch. Wobei wir hier gerade kirchlich im großen Umbruch sind. Wir haben ja inzwischen, was man als Reverse Mission bezeichnet. Also es kommen afrikanische Priester und Ordensleute nach Deutschland, die unser Kirchenbild auch prägen und die uns herausfordern, uns einerseits mit unserer eigenen Vergangenheit und unserem Rassismus möglicherweise auseinanderzusetzen. Andererseits aber auch Weisen aufzeigen, wo unsere Herausforderungen liegen und wie wir unsere kirchliche Praxis möglicherweise anders gestalten können, als wir es bisher getan haben.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es da noch einen ziemlich großen Nachholbedarf gibt. Also sind wir nicht doch noch total von einem ganz starken Eurozentrismus geprägt, sodass wir, wenn wir ehrlich sind, doch immer noch denken, dass wir, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und sozusagen erst zum Beispiel auch in Bezug auf die Theologie jetzt erstmal langsam beginnen wahrzunehmen, dass es ja auch noch andere Theologien gibt, außer der westlichen Theologie, die wir hier kennen.
Ja, da haben Sie recht. Und das ist schon überraschend, weil die Befragungstheologie, das große bekannte Buch von Gustavo Gutierrez über die Befragungstheologie, datiert aus dem Jahre 1968. Das heißt, das sind jetzt 50 Jahre. Und dass wir da noch nicht weitergekommen sind, mag vielleicht auch an einer Kombination von unserem universitären theologischen System, also universitären System, was unsere Theologie prägt, unserem kirchlichen System, was ich eben schon skizziert habe, und auch unserer gesellschaftlichen Prägung zusammenhängen. Wir sind da wirklich noch der Meinung, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie Sie sagen, und die Welt würde sich nach uns richten. Aber wir merken, glaube ich, auch, dass das nicht mehr gilt inzwischen. Nur wissen wir nicht so recht, wie wir damit umzugehen haben oder wie wir damit konstruktiv umgehen können.
Und wenn Sie jetzt auf die unmittelbare Zukunft schauen, welche Hausaufgaben müssten wir noch lösen, um sozusagen mit der missionarischen Vergangenheit die wirklich gut aufgearbeitet zu haben?
Ja, es gibt eine Debatte, die gerade geführt wird. Da geht es um die Kulturschätze, die wir in der Kolonialzeit geraubt und haben und jetzt in unseren, also nicht nur geraubt, aber auch geraubt, in unseren Museen ausstellen. Wie gehen wir damit um? Also die müssen auf jeden Fall zurückgegeben werden. Die kulturell und religiös sensiblen Objekte werden geprüft. Provenienzforschung, kann man das zurückgeben? Das ist eine sehr komplexe, große Debatte, die gerade geführt wird. Das ist der eine Teil. Konkret auf Kolonialgeschichte bezogen. Für mich bedeutet es aber heutzutage, wenn Sie sagen, was sind die Herausforderungen der Zukunft, auch, dass wir auf unsere Verteilungsgerechtigkeit in unseren Gesellschaften sehen müssen. Und das betrifft einerseits die Weltwirtschaftsordnung. Und da sind wir ja gerade im Moment in einer äußerst schwierigen Phase, wo wir aber, glaube ich, die Stimmen der strukturell seit der Kolonialzeit strukturell benachteiligten Länder und Völker wahrnehmen und in die Debatte einzubringen haben. Weltwirtschaftlich, das, ich erinnere an die Formulierung von Papst Franziskus, eine Wirtschaft, die tötet. Es geht nämlich nicht nur bei uns auf Kosten der anderen, das wird nicht funktionieren. Das ist sozusagen die globale Perspektive, und das bedeutet aber in unserer Gesellschaft hier auch, dass wir hier auf unsere Machtstrukturen gucken müssen und auf unsere Marginalisierungen, unseren Rassismus und der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft in Deutschland, wo ich denke, die Kirche weiterhin die vor der Herausforderung steht, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen und die Stimme der Schwachen und die Stimme der Armen wahrzunehmen, einzubringen und diesen Menschen dazu verhelfen, ihre Stimme selber einzubringen in die Debatte.
Dann vielen Dank für das Interview, Herr Mörschbacher. Was denken Sie über Mission und Missionsgeschichte? Ist sie ausreichend aufgearbeitet? Schreiben Sie uns Ihre Meinung und gern auch Anregungen, Themen, Vorschläge und Kritik an aufgekreuzt@katholisch.de. Übrigens, alle Folgen unseres Podcasts gibt es auf Spotify, YouTube und überall da, wo es Podcasts gibt. In 2 Wochen ist dann übrigens meine Kollegin Julia Grimm am Mikrofon. Sie beschäftigt sich dann mit dem berühmten italienischen Ordensgründer und Jugendseelsorger Don Bosco. Das war's mit dieser Folge von Aufgekreuzt. Tschüss, sagt Gabriele Höfling.